Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen und moin zu einer neuen Episode in der 9. Staffel von Fotografie neu denken. Ja, das Jahr 2025 ist fulminant gestartet. Ein weiterer alter weißer Mann, vermeintlich sehr reich, ist Präsident in den USA und auch wir in Deutschland stehen kurz davor, auch einen alten reichen weißen Mann als Bundeskanzler zu kriegen. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Interessante Zeit, so oder so. Ja, zwei Hinweise vorab. Am 15. April, save the date, am 15. April 2025 um 0 Uhr geht wieder unser Teilnahme- und Einreichungsformular online auf deutscherfotobuchpreis.de. Und dann können alle, die Fotobücher machen, also Kunstschaffende, Autorinnen und Verlage aus dem Dachraum, ihre Publikationen zum Fotobuchpreiswettbewerb einreichen. Die Titel dürfen ein Veröffentlichungsdatum haben zwischen dem 15. Juni 2024 und dem 14. Juni 2025. Für Einreicher und insbesondere Verlage, die mehrere Titel einreichen möchten, bieten wir ein attraktives Paketangebot. Unser Ziel ist es, alle Fotobücher eines Jahres aus dem Dachraum entsprechend der Teilnahmebedingungen vorliegen zu haben, denn alle Einreichungen, und das ist etwas sehr Besonderes, alle eingereichten Titel werden in ein Fotobucharchiv überführt. Und zwar gründen wir gerade ein Fotobucharchiv in der staatlichen Bibliothek in Regensburg. Denn diese Bibliothek muss entsprechend einem Gesetz alle Publikationen aufbewahren, anders als andere Bibliotheken, die zwischendurch mal aufräumen und wegschmeißen. Und wir arbeiten daran, die vorangegangenen Jahrgänge auch nach Regensburg zu holen. Also die vorangegangenen Jahrgänge des Fotobuchpreises. Für alle, die den Preis noch nicht kennen, ganz kurz, seit 2023 ist der Deutsche Fotobuchpreis fester Bestandteil des Internationalen Festivals Fotografischer Bilder, das am 20. November 2025 zum vierten Mal in der Städtischen Galerie in Regensburg stattfindet und dessen Intendant ich bin. Der Preis wird seit 2023 jährlich im November in Regensburg verliehen, geht dann auf Ausstellungstournee und ist zu Gast in verschiedenen Institutionen. Und damit habe ich auch eine schöne Brücke geschaffen, denn die Ausstellungstour des Jahrgangs 24-25, also die Bücher, die letztes Jahr im November ausgezeichnet wurden, hat begonnen. Bis 2. Februar waren alle Preisträger in Regensburg in der Städtischen Galerie zu sehen und seit dem 11. Februar liegen sie in der Stadtbibliothek in Reutlingen aus. Und zwar können sie dort in die Hand genommen werden von Dienstag bis Freitag jeweils von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr in der Spenthausstraße 2 in 72764 Reutlingen. Noch bis zum 29. März geht diese Ausstellung. Vielen Dank an alle Beteiligten und vor allem vor Ort vielen, vielen Dank an die Leitung der Stadtbibliothek. Sensationell. Und wenn unter euch da draußen jemand ist, der einen guten Ort kennt, an dem die Bücher gezeigt werden können, sei es in einem Museum, einer Bibliothek wie in Reutlingen, in einer Schule wie der Ostkreuzschule oder dem Letteverein, in einem Kunstverein oder, der schreibt mir einfach eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Denn die Bücher können ganz einfach hin und her transportiert und ausgestellt werden. Wie das genau funktioniert, besprechen wir am besten am Telefon. Vorab einfach eine Mail an mich unter podcast@fotografieneudenken.de oder natürlich an info@deutscherfotobuchpreis.de. Ja, meinen Interviewpartner heute habe ich letztes Jahr im August in Baden bei Wien kennengelernt. Er ist, wie ich, berufenes Mitglied in der DGPH und Podcaster. Aber all das erzählt er einfach direkt selber. Herzlich willkommen zum Podcast, lieber Michael. Viele Grüße in die Nähe von Fulda.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Andy. Ich freue mich, dass das heute geklappt hat.
Absolut. Vielen Dank, dass du dabei bist. Wie ging das denn eigentlich los bei dir mit der Fotografie?
Oh Gott, also ich würde sagen, tatsächlich aus der Leidenschaft und Überzeugung zu anfangen, der überzeugenden Arbeit, die ich wohl damals geleistet habe, eine Anfrage einer Agentur, ob ich denn für McDonald's Architekturaufnahmen machen wollen würde.
Ah, das heißt, du hattest dann vorher auch schon eine Ausbildung gemacht oder wo warst du dann sozusagen in Lohn und Brot?
Naja, ich war in Lohn und Brot im kaufmännischen Bereich tatsächlich. Da komme ich ursprünglich her und habe mich Jahre für Fotografie interessiert und natürlich auch analog begonnen und analog fotografiert. Und dann hat man meine Bilder gesehen und dann kam eine Anfrage, ob ich dann tatsächlich 3 Bundesländer architektonisch betreue bei der Umbauphase zum McCafé.
Wow, das ist eine Riesennummer dann plötzlich. Das ist ja mal eine andere Geschichte als die, die ich bis jetzt so gehört habe.
Ja, also ich bin eher der Seiteneinsteiger.
Ja, und wie ging es dann weiter? Dann bist du einfach ins kalte Wasser gesprungen, oder wie?
Ja, also es war eine spannende Geschichte tatsächlich. Und durch die Arbeit an sich habe ich natürlich weitere Kontakte, ein Netzwerk geknüpft, bin dann hier auch lokal bekannter geworden und hatte dann weitere Anfragen, nicht mehr nur noch Architektur, sondern dann kam auch irgendwann People und Event und die ersten Hochzeiten. Ja, und dann hat sich das dementsprechend immer so weitergegeben, dass ich mit dem Auftakt von McDonald's die Selbstständigkeit angemeldet habe, als mein Steuerberater sagte, machen Sie doch schwarz. Und ich sagte, 15.000 Euro, machen Sie nicht mehr schwarz.
Was würdest du denn sagen, ist dein Hauptbereich, in dem du fotografisch tätig bist?
Ach, ich würde sagen, hauptsächlich alles, was mit Menschen zu tun hat. Das hat sich über die Jahre herauskristallisiert. Einfach der Kontakt mit Menschen, der Austausch mit den Menschen, ab und an etwas herauszukitzeln, was die Person in sich oder an sich selber nicht sieht oder kannte. Und dann dementsprechend besondere Momente festzuhalten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir Fotografinnen und Fotografen dürfen und können, Erinnerungen für eine lange Zeit oder manchmal auch die Ewigkeit schaffen. Und dieses Vertrauen finde ich unglaublich toll und wichtig.
Setzt du das dann auch in freien Arbeiten um oder bist du eher jobmäßig unterwegs?
Ich mache auch freie Arbeiten. Also das heißt, mal für mich und gucke dann, dass ich dementsprechend Bilder über verschiedene Vertriebswege oder Kontakte verkaufen kann. Das ist zum Beispiel so etwas, wenn ich Urlaub habe, frei habe oder ich sag mal, mir einfach eine Auszeit nehme, bin ich unterwegs mit offenen Augen quer durch die Natur, mache was ganz anderes. Und diese freien Arbeiten hängen dann zum Beispiel in Therapieräumen, hängen in Schulen und dann kommt die Anfrage von, wow, sehr cooles Bild, das machen Sie hauptsächlich? Und meine Antwort ist dann immer, nein, das mache ich, wenn ich Freizeit habe.
Jetzt hast du am Anfang eingangs erzählt, dass du für McDonald's einen Architekturauftrag umgesetzt hast. Und jetzt hast du gerade gesagt, dass du hauptsächlich People-Fotografie machst. Ist dann die Architekturfotografie ins Hintertreffen geraten?
Die ist über die Jahre tatsächlich mehr so in den Hintergrund gerutscht. Gibt es immer noch mal für 1-2 Architekturbüros, aber nicht mehr so in der Menge oder Masse. Und dann bin ich tatsächlich eher im Bereich der People- und Eventfotografie jetzt situiert. Habe ab und zu nochmal so eine kleine Nische, das nennt sich Speiseeis. Alles, was schmilzt, wenn du zu langsam bist. Und mach da mal Stockfotografie für Mediengestalter.
Okay, also alles, was schmilzt, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen?
Naja, ich sage mal, Speiseeis ist entstanden durch die Anfrage einer Eisdiele vor Ort, der keine Lust mehr hatte auf das mafiöse System in Italien. Da habe ich kennengelernt, wie das läuft. Man muss dann eine Mindestanzahl von Speisekarten kaufen mit anderen Eissorten und Gläsern und entweder Feldern zum Reinschreiben oder fest eingedruckten Preisen. Und wenn man, sagen wir mal, 25 Tische hat, aber 250 Karten nehmen muss, dann hat man ganz viele, die man irgendwann wegwirft, weil die Preise nicht mehr aktuell sind. Dadurch kam ich zur Speiseeisfotografie mit einem Mediengestalter, der das macht für ganz viele Eisdielen deutschlandweit. Und tatsächlich ist das bei 90% aller Jobs so, dass das Eis aus dem Eisbehälter der Eisdiele kommt. Das heißt, es wird nicht präpariert. Es wird angerichtet, es wird gesetzt, es wird fotografiert und danach gegessen.
Ja, krass, dass es so eine mafiöse, fast schon mafiöse Struktur gibt für die K-Eiskarten. Da gibt es dann wahrscheinlich auch für die Inneneinrichtungen quasi die gleichen Bedingungen möglicherweise.
Das auch, aber das gab es auch in Deutschland ganz viel. Aber eben diese Art und Weise zu sagen, es gibt nur eine Mindestanzahl von Karten, die musst du nehmen. Und dann war das so, kauf die Gläser bei mir, dann hast du natürlich auch die passend zur Karte. Hast du eigene Gläser, passt es nicht mit der Karte bei.
Und hat dann die Mafia oder die Struktur dich dann angerufen und gesagt, du lässt das mal schön?
Ich glaube auch nicht, dass die Mafia da großartig irgendwie drinsteckt, aber die Struktur ist schon so ein bisschen angelehnt daran.
Aber man durfte dann in Deutschland das alles dann auch selber machen.
Natürlich, also in der Richtung haben wir da ganz viel in Deutschland gemacht, weil die Eisdielen irgendwann gesagt haben, ich will, dass meine Kunden meine Gläser sehen, so wie ich diese zusammenstelle, mit dem Topping, mit dem Strohhalm, mit der Ananas, mit allem, was dazugehört.
Und da bist du dann derjenige, der dann dafür Sorge trägt, dass das genauso umgesetzt wird.
Genau, ich komme dann dahin vor Ort, baue auf, richte mein Setup ein, leuchte aus, lass das Ganze abnehmen und fotografiere dann dementsprechend die Karte einmal praktisch von vorne bis hinten durch.
Ja, es ist ja auch zu beobachten, finde ich, dass jetzt ganz viele Eisdielen aufgemacht haben, die eben nicht klassisch italienisch aussehen sozusagen.
Korrekt, also da hat sich natürlich einiges getan. Und jetzt ist es so, bei mir ist es etwas ruhiger, ich mache das nach wie vor. Der Mediengestalter hat ein tolles Archiv aufgebaut und bedient sich erstmal dadurch. Und verkauft natürlich jetzt auch die Gläser dazu.
Ah, ja, Kollege Mediengestalter versucht das Gleiche wie in Italien jetzt sozusagen.
Ja, aber mit individuelleren Lösungen, denn ansonsten, wenn es das Bild nicht gibt, das er braucht, dann komme ich und fotografiere.
Was liegt dir an der Fotografie besonders am Herzen? Überragt mittlerweile der Job oder gibt es auch noch sowas wie einen Entspannungsmoment bei dir?
Die Frage ist gut. Also, was liegt mir an der Fotografie? Der Entspannungsmoment ist immer dann da, wenn ich gut vorbereitet bin und genau weiß, was ich mache. Andersrum, wenn ich in eine Situation komme, die nicht geklärt ist und ich ganz spontan reagieren muss, das kann ich, aber dann bin ich nicht ganz so entspannt und ruhig. Und tatsächlich, nehmen wir mal das Theater. Wenn ich Musical fotografiere, dann bin ich von der Riege der Fotografen, die wir sind, der Einzige, der aus dem Tanzsport kommt, der selber auf der Bühne stand und auch 4 Jahre Musical gespielt hat, der sich dann auch einen Tag vorher in den Saal setzt, alle Aufgänge, alle Wege und Abgänge notiert und sich in den Kopf knallt. Dann gehe ich entspannt da rein und fotografiere, weil ich weiß, wann die wohin gehen und wo die stehen. Wenn die anderen rennen, wie Teufel. Die Vorbereitung ist bei mir wichtig. Also Fotografie an sich für mich, wenn ich hinter der Kamera stehe und fotografiere, bin ich jemand, der sich unheimlich wohlfühlt, der sich auf das Wesentliche konzentriert, auf das Umsetzen des Fotos, vielleicht im Moment zu sehen, den andere nicht sehen. Und dabei bin ich schon relativ entspannt. Aber die Vorbereitung ist für mich wichtig. So ein bisschen zu wissen, was kommt auf mich zu. Bei einer Agentur ist es einfach. Die gibt dir relativ klar vor, was du machen musst. Dann weißt du was, aber du weißt vielleicht nicht, wie du es umsetzt. Dann musst du daran arbeiten, dass das Ergebnis das ist, was gewünscht ist. Wenn du im Theater bist, ist es so, dass, wenn ich komme, keine Stellprobe gemacht wird. Das heißt, das Stück läuft einmal durch von A bis Z, ohne Pause, ohne Wiederholung. Und du musst wissen, wo du bist. Hast aber dann Zeit, nochmal Momente rauszupicken. Wenn du das Hauptbild hast und du siehst einen anderen Darsteller, der irgendwie gerade unheimlich toll spielt und einen tollen Ausdruck hat, dann kannst du auch das Bild noch mitnehmen. Und das erlaubt dann, hinter der Kamera ruhig besonnen zu sein und Spaß daran zu haben, was du machst. Wenn du total verbissen bist, dann beißt du dich bei Motiven fest und verpasst vielleicht andere tolle Abbildungen.
Also da hört man ganz klar raus, dass dir das richtig viel Spaß macht, oder?
Absolut, absolut. Also ich kann nicht leugnen, dass ich einen Großteil meines Lebens selber auf der Bühne stand und das irgendwie zum Leben dazugehört. Und wenn ich jetzt davor stehe und sehe Freunde und Bekannte auf der Bühne agieren, dann ist das einfach toll, dass ich mit dabei sein darf.
Wo hast du denn selber auf der Bühne gestanden?
Ich habe 1993, also ich habe mit Standardlatein angefangen, habe 1993 eine Tanzsportgemeinschaft hier bei Fulda mitgegründet. Dann haben wir Formationstanz mit Hebefiguren und sowohl klassischen wie auch modernen Tanzelementen gemacht und waren dann mehrfach Hessen, Deutscher und Europameister im Formationstanz. war dann eigentlich mit der aktiven Tanzzeit irgendwann auch durch, weil die Bänder und die Knie dann irgendwann nachgelassen haben und das mit knapp 30. Und wollte dann 2011 ein Musical in Fulda fotografieren. Und ein Freund von mir war im Casting, es fehlten noch Nebendarsteller. Ende vom Lied, ich wollte nur fotografieren. Ich war zu teuer, aber zum Tanzen hat es gereicht. Also ich habe fotografiert in einer Promo-Aktion. Die Bilder habe ich an den Produzenten geschickt. Das Feedback war mega. Dann kam eine Mail, er bräuchte meine E-Mail-Adresse und ich dachte, ich darf jetzt fotografieren. Aber aufgrund meiner tänzerischen Vergangenheit habe ich eine Mail bekommen, bei der steht, herzlichen Glückwunsch, die Weltpremiere, das Musical, die Päpstin, du bist dabei. Und dann hatte ich eine Cast-Zusage und habe dann 4 Jahre lang Päpstin gespielt. Also nicht Vollzeit und habe ja nebenbei auch weiterhin fotografiert, was dann der Riesenspagat war, wenn ich von 10 bis 14 Uhr musikalische Probe hatte. Da habe ich in den Pausen zurückgerufen und gesagt, ich bin gerade irgendwo in einem Job. Zwischendrin habe ich Bilder bearbeitet oder weitere Bilder gemacht. Und abends um 16 bis 20 Uhr bin ich wieder in die, umgekehrt, choreografische Probe. Und so war dann 8 Stunden am Tag trainieren plus circa 7 bis 8 Stunden am Tag Fotos machen und bearbeiten plus ganz wenig Zeit zum Essen und ganz wenig Zeit für die Familie. War sehr stressig, aber meine Frau hat mich motiviert. Mach das. Du stehst gern auf der Bühne. Danach hat sie es verteufelt. Aber so habe ich mich dann zum Haupt- oder zu einem der Hauptfotografen der Spotlight Musicals GmbH in Fulda gemacht. Denn erst habe ich geprobt und getanzt, dann habe ich die Programmbilder gemacht und mache die von 2011 bis heute.
Aber wie ist das, wenn man selbst auf der Bühne steht und von sich dann die Fotos macht? Wie geht das?
Jetzt könnte ich sagen, nimm mal die Canon Camera Connect App, aber die gab es damals nicht. Ich war ja nur einer von mehreren Nebendarstellern und dann nimmt man in der Hauptfotoprobe natürlich nur die Hauptdarsteller und somit stehst du dann im Saal und guckst zu oder fotografierst.
Also dann gibt es kein Foto von dir, wie du auf der Bühne stehst.
Das stimmt. Von mir gibt es nur ein schlechtes Video vom Schlussapplaus 2011, da stehe ich irgendwo ganz am Rand.
Das ist aber jetzt blöd irgendwie, oder?
Ach du, ich habe noch nie so den Drang gehabt, mich großartig im Vordergrund zu stellen. Deswegen kann ich damit durchaus leben.
Jetzt haben wir uns ja letztes Jahr im August auf dem Lagassili Baden Foto Festival in Baden bei Wien kennengelernt, in deiner Funktion als Fotopodcaster oder als Podcaster für Fotografie. Und der Podcast heißt auch Fotopodcast. Den macht ihr jetzt wie lange?
Etwas über 16 Jahre.
Ja, Wahnsinn. Also Ulrike und Thomas, deine beiden Kollegen vom Fotopodcast, habe ich ja dann auch schon vorher auch schon mal kennengelernt. Aber du bist quasi maßgeblich derjenige, der das mitgegründet hat, den Fotopodcast. Wie ist es denn dazu gekommen eigentlich?
Also tatsächlich 2008. Die Motivation war im Endeffekt, dass als Apple mit dem Podcast-Format überhaupt herauskam und es bis dato einen deutschsprachigen Podcast gab, mein damaliger Kollege Stefan Will sich mit einem guten Freund Marek und dann letztendlich mir zusammentat und gesagt hat, das ist schon ein schickes Format, aber ich würde es mir anders wünschen. Wollen wir was Eigenes machen? Und damit haben wir angefangen. Also das war erstmal ganz unbefangen und die ersten 2 Folgen beginnen ja auch damit, dass Stefan erklärt, was ein Podcast überhaupt ist. Ja, und bei uns war es halt im Endeffekt so, dass Happy Shooting, kann man ja auch sagen, mit Chris und Boris sind wir auch in Kontakt, aber ohne die 2 würde es uns nicht geben. Die waren damals schon werbeunterstützt. Wir haben gesagt, wir wollen keine Werbung. Die haben damals eine andere Ausrichtung gehabt. Wir haben gedacht, wir möchten andere Themen. Dann haben wir angefangen.
Ja, wie ist dann eure Ausrichtung? Also was ist euch dann wichtig?
Also der Fotopodcast hat sich natürlich in den 16 Jahren unheimlich entwickelt. Und wir haben dann über die Zeit neue Redakteure dazu bekommen und haben jetzt ein festes Stammteam. Da hast du gesagt, dass du Rick und Thomas schon kennst. Da fehlt noch der Neufi, unser Brummbär. Dann sind wir 4 Redakteure schon mal zusammen. Wir bezeichnen uns mittlerweile als der runde Tisch der Fotografie. Das heißt, wir sind in der Themenwahl frei, informieren über Neuerscheinungen, über Informationen, über Software-Tipps und Software-Tests. Wir kooperieren mit der Industrie, haben die Chance, dass wir Produkte bekommen, die wir wirklich testen können und dürfen und auch ehrlich darüber sprechen, was sie gut können und was sie vielleicht nicht so gut können. Und versuchen dabei immer ehrlich und authentisch zu sein und zu bleiben und das, was wir tun, für unsere Hörerinnen und Hörer zu gestalten. Deswegen gibt es halt auch immer mal Mitmachaktionen oder auch Gewinnspiele oder Aufrufe zu irgendwelchen Aktivitäten, sodass wir die auch wieder einbinden. Und diese Community, die wir über die Jahre aufgebaut haben, die tut uns gut, die gibt uns immer mal Feedback, ob das, was wir tun, auch ganz gut oder weniger gut ist. Und die Motivation dahinter ist eigentlich der Spaß dabei und das Zusammensein. Also die vier Redakteure, die jetzt wirklich seit Jahren schon zusammenarbeiten und sich schätzen, sind zu guten Freunden geworden. Das Hauptzentrum ist die Fotografie. Und wir reden über alles, was in der Fotografie etwas zu bieten hat. Sei es Erfahrung aus einem eigenen Fotojob und Probleme, die sich vielleicht dabei ergeben haben. Wie hat man es gelöst? Sei es dementsprechend Ausstellungen um die Ecke, die man selber besucht hat. Das Einzige, was wir nicht mehr machen, was wir mal versucht haben, ist sowas zu technisch über könnte, müsste, sollte. Und Unboxing ist auch nicht mehr in. Aber wenn wir das Produkt in der Hand haben und das selber getestet haben, dann reden wir darüber.
Wenn man mit Begriffen operiert wie angewandte und künstlerische Fotografie, was ist dann mehr, die künstlerische oder die angewandte?
Tatsächlich viel angewandte Fotografie. Das heißt, die Interviewpartner sind langjährige Fotografen, auch mal jüngere. Es sind Anwender, die entweder viel zu erzählen haben oder zuletzt auch Max Radig mit 16 Jahren, der einfach mit 16 Bock hat, Tiere zu fotografieren und sich stundenlang im Wald zum Ansitzen setzt und wartet. Und wir fragen auch mal jemanden, der neu anfängt, wo die Motivation herkommt, das denn zu machen. Also das geht so quer durch. Wir haben Interviews mit Mitarbeitern, Vertretern der Hersteller. Wir haben Interviews mit internationalen Fotografen und natürlich auch Deutschen, mit Altfotografen, die vielleicht manche gar nicht kennen. Also es muss nicht immer die Person sein, die schon absolut bekannt ist, sondern vielleicht auch einfach mal wieder in Erinnerung gerufen werden darf. Und dieses Netzwerk, was sich da ergeben hat, ist einfach unglaublich. Also ob du einen Harald Schmidt hast, der beim Spiegel war und zum Beispiel 16 Jahre lang undercover in Ostdeutschland gelebt hat, verheiratet war, seine Frau in Westdeutschland ausgeharrt hat, bis er zurückkommt und der dann dort dementsprechend recherchierte. Ein Hans-Jürgen Burkhardt, der zu glorreichen Zeiten des Sterns zum Beispiel auf den Spuren von Marco Polo war oder von Captain Cook. Und die haben natürlich was zu erzählen. Und das ist spannend. Und wir profitieren ein Stück weit von der Art des Erzählens, von den Hintergründen, von der Motivation, die man hat. Vielleicht auch manchmal von der Retro-Perspektive zu sagen, ah, so war das. Und dann schaut man wieder auf das Jetzt und Heute. Das ist unheimlich vielseitig, aber tatsächlich sind es meistens Fotografinnen und Fotografen, die aus ihrem Alltag reden oder berichten und immer mal wieder Repräsentanten der Industrie, gerade wenn es darum geht, dass irgendetwas Neues eingeführt worden ist oder mal seit 2 Jahren wie bei OMDS kein Mensch irgendwie was wusste und wir auch argumentieren mussten, warum wir denn ein Interview wollen. Und als ich dann geschrieben hatte, also ich weiß ja nicht wann, aber wenn nicht jetzt, ihr habt 2 Jahre lang die Füße stillgehalten, ihr habt den ganzen Olympus-Leuten nichts Neues und kaum Informationen geboten. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann gab es ein Interview. Also wir gucken schon, dass wir auch über unsere eigenen Marken hinwegschauen und in den Gesprächen eigentlich ein vielseitiges Angebot anbieten.
Kannst du irgendwie herauskristallisieren, was sich verändert hat in den 16 Jahren Podcast?
Einiges. Also vor knapp 16, 17 Jahren gab es sehr wenige. Oder es gab dann mit der Zeit mehr, die von den gleichen betrieben wurden. Dann kam eine Flaute, dann kam Corona und ganz viele dachten, oh, ich habe Zeit, ich mache jetzt einen Podcast. Davon gibt es noch ein paar, aber nicht mehr so viele. Und es hat sich in eine Richtung geändert, es gibt mehr kommerzielle Podcasts. Also bei uns ist das Podcast-Angebot kostenfrei, wie bei vielen anderen auch. bei anderen ist das Angebot an sich des Zuhörens auch frei, aber die werden natürlich von hinten gestützt durch Fernsehsender, durch Radiosender, die Interesse daran haben und wo das finanzielle Feedback ein ganz anderes ist. Wo die Clickbait ganz wichtig ist, wo man dementsprechend anders damit arbeitet und wo natürlich auch das Team dahinter ein viel größeres ist.
Warum haltet ihr nach wie vor daran fest, nicht kommerziell zu sein?
Weil wir die Autonomie niemals verlieren wollen. Das ist eine Prämisse, die wir uns wirklich festhalten. Und da hatten wir auch gerade in den letzten Tagen nochmal das Gespräch drüber, dass wir immer sagen, wir sind werbefrei und wir sind sponsorenfrei. Es ist so, dass es aber so wirken kann, dass wenn wir mit Canon ein Interview machen und ich auch Produkte zum Testen bekomme, dass es so wirkt, als wenn wir gesponsert werden. Deswegen müssen wir da ein bisschen schauen. Das kann zu Missverständnissen führen. Aber es sind Kooperationspartner. Also dadurch behalten wir uns wirklich eins bei. Die Themenauswahl und die Art und Weise des Vortragens oder Präsentierens obliegt uns ganz alleine. Und keiner kann uns kaufen oder dementsprechend da reingrätschen. In dem letzten Gespräch, das ich hatte mit einem Interessenten, kam die Frage, also ich kann Ihnen nicht einfach Geld bieten und Sendezeit kaufen und erzählen, was ich will. Und dann habe ich gesagt, nein, denn alles, was wir berichten, muss im gesteigerten Interesse für unsere Hörerinnen und Hörer und für uns als Redaktionsteam sein.
Wo ist denn euer Podcast überall zu hören? Ladet ihr das dann selber alles einzeln hoch oder habt ihr dafür jemanden, der das spreadet?
Wir machen ganz viel fleißig selber. Das kommt aus der alten Struktur von vor 16 Jahren. Ganz klar über Apple Podcasts. Google gibt es nicht mehr. Bei Spotify, bei Amazon. Man findet uns bei fast allen anderen Podcatchern, die uns abgreifen. Wobei das eine ist immer, wo kann man uns hören? Und das andere ist, wo kann man auch sehen, was wir tatsächlich alles machen? Weil wenn du zum Beispiel Spotify nutzt, und da gibt es ganz viele Nutzerinnen und Nutzer, dann hast du bei Spotify weder die Kapitelmarken, die wir anlegen, noch siehst du die Bilder, die angelegt sind. Denn wenn du uns hörst, wir haben ja noch den Slogan fotopodcast.de, mehr als nur zuhören, dann hast du mit dem richtigen Podcatcher auch eingeblendete Bilder, über die wir reden. Und du kannst uns eigentlich auf allen Portalen beziehen, die du findest. Wichtig wäre aber, um das ganze Leistungsspektrum abbilden zu können, dann tatsächlich zu gucken, dass man sowas wie Overcast oder Apple Podcast geht auch, Pocket Cast geht. Also verschiedene können das.
Apropos jüngere Zielgruppe, du hast es gerade so ein bisschen angeteasert. Hast du das Gefühl, dass die überhaupt noch Podcasts hören?
Ich habe ja hier so zwei pubertierende junge Menschen bei mir zu Hause. Und die hören Podcasts, weil der Papa mitspricht. Aber die breite Masse nicht mehr so sehr. Da kommt TikTok oder andere Alternativen mit kurzen Reels, mit kleinen Videos, mit witzigen Inhalten oder total unsinnigen Inhalten oder falsch orientierten Inhalten. Leider Gottes im Ranking vor dem Podcast. Und die Aufmerksamkeitsdauer hat ja auch abgenommen. Wenn man jetzt mit jungen Menschen spricht, dann kann man sagen, boah, so 2 bis 3 Minuten geht gut. Dann ist bei der ganzen Generation, die momentan die ganzen kurzen Clips sich anschaut, die Konzentration manchmal schon weg.
Ja, bleiben wir mal bei der jüngeren Generation. Das ist ja auch immer wieder eine Frage bei mir im Podcast. Muss das mehr in der Ausbildung von jungen Menschen stattfinden und schon in der Schule beginnen? Wie siehst du das?
Ich freue mich, wenn meine Jungs Interesse an der Fotografie haben. Mein Großer kriegt immer mal meine 7D und darf dann mit der durch die Gegend stapfen. Wenn wir im Urlaub sind, im Campingplatz, dann kriegt er auch manchmal eine Foto-Challenge aufgeschrieben und geht über den Platz und erfüllt die. Der Kleine noch nicht so. Der ist eher mit Smartphone, Handy und schnell. Aber selbst dann versuchen beide, wenn sie fotografieren, bewusst zu fotografieren. Und somit ist das nicht dieses typische Rausziehen, schnell draufhalten und gut ist. Also ich denke tatsächlich, die Fotografie ist ein tolles Medium, um den Fokus nicht zu verlieren. Wer Lust und Laune hat, die Fotografie für sich zu entdecken und auch in jungen Jahren, der schafft es durchaus durch Fotografie, sich besser zu konzentrieren, ein Gespür für Motive zu entwickeln und irgendwann mit der Zeit seine Leistung zu verbessern. Ohne, dass jetzt erstmal jemand großartig ihn triggern muss und schubsen, dass er was tut, sondern mit kleinen Impulsen kann man es durchaus schaffen, mit Fotografie und es gibt andere Medien, ein bisschen runterzukommen, den Alltag vielleicht wieder ein bisschen zu verlangsamen, zu entschleunigen. Und dann müssen wir bei Kindern noch nicht über Achtsamkeit reden, aber das Interesse müsste wieder gesteigert werden. Momentan leben wir in einer Mediengesellschaft, wo es wichtiger ist, schnell ein Video zu drehen und irgendwo hochzuladen, als in Ruhe zu verweilen und bewusst was wahrzunehmen. Ich finde, wenn wir nicht die Verantwortung übernehmen für den Medienzugang der noch nicht ausreichend erfahrenen Kids, dann kann man nicht ausschließen, dass die vielleicht auch fehllaufen. Und ich habe so zwei unheimlich digital talentierte Kinder. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und wir haben mittlerweile ein Agreement, wir haben eine klare Regelung, wir haben Apps deinstalliert und der Lehrer in der Schule hat mir gesagt, das Konzept findet er gut, aber ich bin ein 27. Ich bin der Einzige. Das heißt, irgendwann wird mein Kind erfahren, dass er einen komischen Papa hat.
Oder er ist dir dankbar.
Wer weiß.
Erst kommt es vielleicht, dass du komisch bist und dann wird er dir dankbar sein. Also lass uns da mal bitte dran glauben.
Ich halte dich auf dem Laufenden.
Also da ist dann jetzt festzustellen auch oder festzuhalten, dass die Eltern offensichtlich, also wir jetzt quasi auch da viel mitarbeiten müssen.
Ja, ich sag mal, die digitalen Medienkompetenzen haben wir ja nicht wirklich erlernt bekommen, sondern uns selber angeeignet. Also wir sind nicht geschult worden von gutem oder sicherem Umgang damit. Woher sollen es denn die Kids haben? Wenn wir uns nicht darum interessieren und nur ein kleiner Exkurs, damit auch der Rest mal hört, was da so zum Beispiel lief. Wir haben Agreement. Wenn wir das Gefühl haben, dass irgendwas schief läuft, dürfen wir in seinem Beisein in sein Handy reingucken. Und ein Lehrer hätte gesagt, das ist nicht so. Da ich den Lehrer nicht erreicht habe, habe ich den Präventionsbeamten der Polizei angerufen. Ich brauche ein Argument als Vater. Zwischen den ersten Infos, die mir gegeben hat, hat er einen ganz wichtigen Satz gesagt. Wenn Sie in das Handy reingucken wollen, muss das Kind kooperieren. Aber vielleicht ist es auf dem Weg besser begreifbar zu machen, was passiert. Wenn Sie Vertragsunterzeichner sind des Mobilfunkvertrages und Sie Vertragsinhaber der WLAN-Verbindung zu Hause sind, haften Sie für alles, was Ihr Kind versendet. Punkt. Dann habe ich mal die Mobildaten abgeschaltet, den WLAN-Schlüssel verändert. Ich durfte nicht reingucken. Er durfte nichts mehr schicken. Und dann haben wir das geklärt. Aber das Schöne ist im Endeffekt, wir haben dann wirklich 3 Stunden lang sein Telefon durchgeguckt und wir haben uns über Medien unterhalten. Wir haben uns den gesamten Instagram-Verlauf angeguckt. Spannend. Und da kommt ja ganz viel Video und die kurzen Clips, die reinkommen. Und dann hast du aber die Chance tatsächlich, und dann machen wir den Umkehrschwung mal zum Format Podcast. Auch das kann entschleunigen, weil der Podcast hat den großen Vorteil, du kannst ihn dir anhören, wann du möchtest, solange du möchtest und irgendwann weiterhören.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, also nach dem Motto, stell dir vor, du bist Bundeskanzler, wo würdest du ansetzen, um jetzt das Thema Medienkompetenz und so weiter so ein bisschen aufzuarbeiten?
Also wenn es um Schulen geht, wäre ich eigentlich Verfechter dafür, dass die iPads über die Schulen zur Verfügung gestellt werden und die Schulen die Apps installieren und festlegen, was die Kinder dürfen und was nicht. Dann wäre das Ganze schon mal wesentlich einfacher. Und bei allem anderen, finde ich, muss eigentlich genau das Gremium der Ministerien mal ganz klar den Eltern eine Empfehlung aussprechen, weil das wirkt besser. Wenn wir verantwortlich sind für den Nutzen, den Einsatz der Telefone, der Smartphones oder der Tablets der Kinder, dann gibt es wenige Eltern, die sich damit so auseinandersetzen, sondern eher den Konflikt scheuen. Und dann wäre es ganz gut, wenn es von oben mal eine ganz klare Richtlinie gäbe. eine ganz klare Empfehlung, an der man sich orientieren kann. Da sind momentan ganz viele Eltern einfach hilflos und Kinder sind einfach neugierig. Die testen halt einfach und die machen auch Sachen, ohne sich dabei was zu böse denken. Aber der Umkehrschluss, der kann manchmal ganz schön wehtun. Und das andere ist dann, die Eltern müssen sich mehr mit den Kindern beschäftigen. Das heißt, mit den Kindern aktiv auseinandersetzen. Welche Apps sind gut? Welche sind nicht so gut? Warum sind die nicht so gut? Wir haben TikTok entfernt. Und mit der Begründung, dass da Inhalte genutzt werden von dem Jugendbereich der AfD ganz geschickt, gewaltverherrlichende Videos auftreten können, dann dementsprechend aber auch diskriminierende Videos eingespielt werden, die ganz unbewusst und unterschwellig auftreten. Es war nicht einfach, die Einigung mit dem Kind zu machen, aber nur wenn wir miteinander reden und nur wenn wir das Ganze aufklären, schaffen wir Verständnis. Und das Vertrauen muss da sein. Und ich glaube, was fehlt, ist wirklich ein Lehrauftrag zur Vermittlung von Medienkompetenz für alle die, die Verantwortung tragen. Seien es Lehrer, seien es Politiker, seien es Eltern.
Die vorletzte Frage in 2-3 Sätzen. Wann ist ein Bild für dich ein gutes Bild?
Ein gutes Bild muss Interesse wecken. Das muss den Betrachter ein Stück weit halten und eine Geschichte erzählen. Das kann ein Porträt sein. Das kann ein Wimmelbild sein. Aber ich finde, abgesehen von Aufbau, der nicht immer klassisch sein muss, manchmal ist genau das Kontroverse, das, was eher aufweckt, muss es eine Geschichte, einen Moment, eine Spannung mit sich bringen. Es muss den Betrachter ein Stück weit festhalten. Und das muss authentisch sein.
Zur letzten Kategorie jetzt noch zwei Fragen. Und zwar, hast du selbst ein Fotobuch mal gemacht?
Bisher noch nicht in dem Format, wie ihr das bewertet und, ich sag mal, prämiert. Im kleinen Bereich ja. Als Erinnerungsbuch für eine Brasilienreise. Aber noch nicht dementsprechend ein Fotobuch in der Richtung, dass ich jetzt jemanden mitnehme in den Bereich meiner Fotografie mit Beispielbildern und erkläre, wie man da hinkommt oder eine Reportage darstelle über das, was ich gemacht habe. Also im privaten Bereich ja, aber noch nicht dementsprechend irgendwo im öffentlichen Bereich.
Welche Bedeutung hat es denn für dich und würdest du gern selber eins machen?
Also ich überlege tatsächlich, was ich mache, wenn ich 15 Jahre Musical fotografiert habe, ob ich mal sowas mache wie 15 Jahre, was zwar sehr lokal wäre, aber ich glaube doch, über die Veränderung des Unternehmens, der Darsteller, der Kostüme, der Bilder und der verschiedenen Stücke einen gewissen Mehrwert hat. Und ansonsten finde ich, sind die Fotobücher durchaus wertvoll. Sie nehmen Betrachter mit in entweder eine Geschichte, eine Dokumentation. Sie lassen jemanden teilhaben an etwas Stattgefundenem und vermitteln Wissen. Und das in einer ansprechenden Art und Weise. Ich habe hier einige, so Magnum, das große Buch steht bei mir und verschiedene. Also tatsächlich bin ich Besitzer von eigenen, aber ich habe kein eigenes.
Lieber Michael, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute.
Andy, vielen lieben Dank, hat mir viel Spaß gemacht und ich sage einfach mal bis bald.
Ja, vielen Dank nochmal und mehr Infos zu Michael und seinen Projekten ist zu finden unter www.fotopodcast.de. www.fotopodcast.de. Ja, und ein, zwei Termine gibt es noch bis zum 11. Mai in Berlin. In der Alfred-Erhardt-Stiftung ist die Ausstellung Abstrakt, Konkret, Materie, Licht und Form von Kilian Breyer zu sehen. Adresse Alfred-Erhardt-Stiftung, Auguststraße 75. 10117 Berlin. Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr und an den üblichen Feiertagen geschlossen. Mehr Informationen zur Alfred-Erhardt-Stiftung unter www.aestiftung.de. Selbstverständlich sind all diese Informationen wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, und nochmal der Termin für die Fotobücher. Dieses Jahr am 15. April geht unser Einreichungsformular online unter deutscherfotobuchpreis.de. Und das internationale Festival fotografischer Bilder findet vom 20. bis 23. November in Regensburg statt, also Save the Date mit Symposium, Hauptausstellung, Rahmenprogramm und Preisverleihung Deutscher Fotobuchpreis. Ja, das war's für heute. Lasst ein kostenloses Abo da, tragt euch in den Newsletter ein und schreibt mir, wenn ihr wollt und wenn es Fragen gibt, eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Wenn ihr diesen Podcast interessant findet, dann empfiehlt ihn gern weiter und lasst mir eine Bewertung da auf Spotify, auf Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcast hört, denn das hilft einerseits meiner Reichweite natürlich und andererseits natürlich auch, dass andere Leute diesen Podcast finden. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Reinhören, gesund bleiben da draußen, ciao, ciao und bis bald.
Fotografie neu denken, der Podcast.